Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Rabe vom Dienstag, dem 12. April 2016. Das sind die Themen von heute. Gundula soll Luzerner Alternativkultur neues Leben einhauchen. 50 Menschen haben am Wochenende eine alte Villa besetzt. Die europäische Strommarktliberalisierung muss von Steuerzahlenden ausgebadet werden. Kanton Bern will Grosswasserkraftwerke finanziell entlasten. Und vom Autowäscher zum Menschenrechtsverteidiger. Der Kenianer Gacheke Gachehe über sein Engagement im Elendsviertel in Nairobi. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Karin Bachmann.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen. Die mexikanische Regierung stoppt die Ermittlungen rund um die verschwundenen Studenten von Ayotzinapa. Dies, nachdem ein unabhängiges Untersuchungsteam letzte Woche den Bruch mit den mexikanischen Staatsanwälten erklärt hatte. Das Expertenteam wollte nicht mehr mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten. Sie werfen ihr politisch motivierte Berichte vor. Die Angehörigen der verschwundenen Studenten wollten sich nun an den Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte wenden, welcher die Expertengruppe beauftragt hatte. Sie hoffen, dass der Fall so weiter aufgeklärt wird. 43 Studenten eines radikalen Lehrerkollegiums waren am 26. September 2014 im mexikanischen Bundesstaat Guerrero verschwunden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden die Studenten von der lokalen Polizei an eine Drogenbande übergeben, diese getötet und die Leichen auf der Müllkippe verbrannt habe. Wie es nun weitergeht mit dem Fall, ist unklar. Deutschland will nackte Körper aus der Werbung verbannen. Der deutsche Justizminister Heiko Maas will sexistische Werbung künftig verbieten. Maas plant, ein Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb so zu ändern, dass geschlechterdiskriminierende Reklame unterbunden wird. Dies berichtet die Zeitung Spiegel. Plakate und Anzeigen, die Männer oder Frauen auf Sexualobjekte reduzieren, sollen laut dem Gesetzesentwurf in Zukunft unzulässig sein. Bei Unklarheit soll ein Gericht entscheiden, ob ein Motiv gegen diesen Grundsatz verstößt. Nach aktueller Rechtslage schreitet die deutsche Wettbewerbszentrale nur ein, wenn eine Reklame massiv menschenverachtend ist. Und noch gute Nachrichten aus Asien. Die Population der Tiger steigt und liegt laut aktuellsten Daten bei 3.890 Tieren. Die Gefahr für die gestreifte Raubkatze ist aber noch nicht gebannt. Die neuesten Zahlen haben der WWF und das Global Tiger Forum anlässlich der heute Dienstag beginnenden Tigerkonferenz in Neu-Delhi bekannt gegeben. Waren es im Jahr 2010 noch 3.200 Tiger, stieg die Anzahl seither auf 3.890 Tiere. Dies entspricht einer Zunahme von rund 20%. Erhöhte Schutzbemühungen, aber auch präzisere Zählmethoden führten laut WWF auf den Anstieg der Tigerzahlen. Nach Jahrzehnten, in welchem die Zahl der Tiere immer nur abnahm, ist das nun das erste Mal, dass sie wieder ansteigt. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch können Allergiker und Allergikerinnen aufschnaufen oder zumindest wieder atmen. Heftige Regenschauer waschen die Pollen weg, und zwar gründlich. Es regnet den ganzen Tag bei maximal 12 Grad. Am Donnerstag wird es dann wieder sonnig, aber auch nur bei 12 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Jahrelang gab es in Luzern eine lebendige Alternativkultur wie in Bern oder Zürich. Ein Zentrum für das alternative Kulturleben war die BOA. Die ehemalige Schlauchfabrik wurde Ende der 80er Jahre besetzt und fungierte rund 20 Jahre lang als Kulturzentrum. 2007 verschwand die BOA und ging zum Teil im neuen Kulturraum Südpol auf. Das subventionierte Projekt der Stadt verunmöglichte allerdings das kulturelle Gedeihen, wie es früher in der BOA möglich war. Seit letztem Wochenende gibt es aber wieder etwas Hoffnung für experimentierfreudige Kreative. Das Kollektiv Gundula besetzte am Samstagabend eine alte Luzerner Villa. Rund 50 Aktivisten und Aktivistinnen wollen dort ein neues Kulturzentrum schaffen. Unsere Kolleginnen von Radio Dreifach haben mit Simon Steiner vom Gundula-Kollektiv gesprochen.
Der Simon, der ist von der Gruppe Gundula und ihr habt ein Haus besetzt hier in Luzern. Wieso?
Ich glaube, da müssen wir gerade am Anfang etwas richtigstellen. Besetzt haben wir das Haus nicht. Das Haus ist von der besitzenden Person während Jahren durch Leerstand besetzt gehalten worden. Wir sind die Gruppe, die das Haus wieder belebt hat und die Tür eigentlich wieder für die Gesellschaft möchte öffnen. Es ist nicht so, dass wir hier irgendwie das Gefühl hätten, jemand müsste tonangebend sein bei diesem belebten Haus, sondern es ist so, dass alle Leute, die daran interessiert sind, dass in Luzern endlich mal wieder ein Freiraum existiert, wo Leute unabhängig von einer Zielgruppenorientierung, ohne Anzug oder Skinny Jeans teilhaben und Kultur schaffen.
Also das heisst, es ist eigentlich nicht wichtig, wer also es ist, aber es ist vielleicht wichtig, was also ihr wollt. Ist es das, was euch dann zusammenhaltet?
Genau, was uns zusammenhaltet, das ist der Wunsch nach einem Freiraum, der nicht Millionen kostet, wo Kultur geschaffen werden kann, wo Kultur unabhängig von einem Fachausweis und ohne grosse Verwaltung gemacht werden kann. Ein Raum, wo sich Leute ganz einfach nach den eigenen Bedürfnissen einbringen können und dort das auf Beine stellen, was Luzern fehlt, nämlich endlich mal wieder das selber verwaltetes alternatives Kulturzentrum. Wir haben früher eine BOA, wir haben ein Frigorex. Das alles ist verdrängt worden. Es gibt seitens von der Politik wie auch von keiner anderen Seite irgendwelche Bestrebungen, so etwas wie in Luzern zu schaffen. Das hat uns zur Einsicht gebracht. Wir müssen hier einfach ein praktisches Beispiel liefern, dass die Luzerner Bevölkerung das will. Wir haben über 150 Leute in diesem Haus, die das Ereignis gefeiert haben. Und das praktische Beispiel, das wollen wir weiterziehen. Es ist ein Bedürfnis in Luzern nach einem dortigen Kulturzentrum und Gundula ist das Kulturzentrum.
Ich nehme an, so eine Hausbesetzung, das braucht ganz viel Vorbereitungszeit. Wie lange habt ihr da geplant?
Wir haben das während Monaten vorbereitet. Es war so, dass wir uns natürlich zuerst informiert haben, was das für ein Objekt ist. Sind dort Renovationsarbeiten, wo man könnte verstehen, dass das leer steht. Wir haben dann nachher festgestellt, es gibt eigentlich keinen Grund, wieso das Haus seit Jahren leer steht und darum, dass es eigentlich mal Zeit ist, den Raum eben wieder der Bevölkerung zurückzugeben. Wir sind nachher durch die Medien aufmerksam gemacht worden darauf, dass eine Gruppe mit Namen Tamara eine Anfrage eingereicht hat beim Bodum Invest, wo das Haus gehört, ob dort die Möglichkeit besteht, einen interkulturellen Treff zu installieren. Die Absage ist eigentlich postwendend gekommen. Man hat sich dann nachher noch einmal probiert, in Verbindung zu setzen mit dem Besitzer. Es ist aber nachher ohne weiteres Eingehen auf den Inhalt dieser Anfrage eigentlich so ins Leere rausgelaufen. Also es ist eigentlich, der weitere Kontakt ist verweigert worden. Und daher ist für uns klar gewesen, scheinbar liegt dieser besitzenden Person gar nichts an dem Haus. Sonst würde es ja nicht leer stehen. Und darum haben wir uns entschieden, wir beleben das.
Ihr habt auch schon Bierzapfhahn und alles installiert, Strom hat es, Soundanlage. Das heisst, ab jetzt kann man eigentlich dort vorbeikommen und feiern? Oder wie funktioniert das jetzt?
Es ist natürlich kein Partyraum, also das muss man ganz klar sagen. Das ist ein belebtes Haus, das dazu einlädt, dass man dort teilnimmt, dass man sich beteiligt daran. Konzerte und Partys, das ist ein kleiner Bestandteil davon. Wir möchten das so öffnen, dass jede Person, die Interesse hat, dort ihr Programm kann durchziehen kann. Wir haben jetzt für diese Woche bereits ein Programm aufgeschaltet. Das findet man auf unserer Website gundulablog.wordpress.com. Dort darauf sieht man, was für die ganze Woche geplant ist. Wir haben aber auch eine E-Mail-Adresse, wo jegliche Personen sich ihren Wunsch äußern können, was in Gundula stattfinden sollte. Das geht über Sportkurs bis Spieleabend für Erwachsene und Kinder. Das zieht sich nachher weiter über Kunstkurs, Tanzkurs. Also das ist wirklich ein Haus für alle, wo alle ihre Vorstellung von Kultur ausleben können.
Das stellt ihr euch jetzt so vor und es klingt jetzt noch, als würdet ihr dann schon weit in die Zukunft planen. Aber kann es nicht sein, dass jetzt auch, sagen wir, heute Nachmittag, morgen, nächste Woche die Polizei vor der Tür steht, weil der Besitzer vom Grundstück eingeschritten ist und dass dann das Ganze schon wieder vorbei ist?
Ich denke, bei einem solchen positiven Projekt muss man auch mit positiven Gedanken daran hineingehen. Wir haben Kontakt aufgenommen per Brief, sowohl mit den Stadtbehörden als auch mit der besitzenden Person. Und haben dort mitgeteilt, für was Gundula da unten ist und was Gundula sollte sein. Wir haben die Person auch eingeladen, vor Ort vorbeizukommen und sich ein Bild davon zu machen. Wir gehen fest davon aus, wenn die Personen das Angebot wahrnehmen und sich das mal anschauen, wie viele Leute dort mit was für der Energie sich beteiligen an einem solchen Projekt realisieren. Das bringt Luzern definitiv mehr als leerstehende Hütte.
Rebeninfo.
Auf fast 4 Millionen Franken Einnahmen pro Jahr will der Kanton Bern verzichten, um den angeschlagenen Grosswasserkraftwerken zu helfen. Das hat gestern die Berner Energiedirektorin Barbara Ecker-Jenzer bekannt gegeben. Damit soll unter anderem der grösste Wasserkraftbetreiber KWO begünstigt werden. Dieser hatte Anfang Jahr angekündigt, dass er Stellen streichen und Projekte sistieren muss. Das war die erste von einer Reihe Hiobsbotschaften aus dem Wasserkraftsektor. Letzten Monat gab der Energiekonzern Alpiq bekannt, er wolle seine Wasserkraftwerke verkaufen. Alle Energiekonzerne geben als Gründe für die Misere die tiefen europäischen Strompreise an. Wasserkraft rentiere nicht mehr, weil der Strom aus dem umliegenden Europa viel zu billig geworden sei. Einmal mehr zeigt dieses Phänomen auf, auch wenn die Schweiz nicht Mitglied der EU ist, unabhängig ist sie bei weitem nicht. Michael Spahr hat die Details.
Letzten Dezember meldete die Schweizer Stromnetzgesellschaft Swissgrid der Schweiz drohe ein Stromkollaps an Weihnachten, denn die Stauseen der Schweizer Wasserkraftwerke seien bedrohlich leer. Die Newsplattform Infosperber deckte in Folge auf, die Seen wurden im Herbst massiv geleert, nicht weil die Bevölkerung besonders viel Strom brauchte, sondern weil die Strompreise gestiegen waren und die Stromkonzerne größere Profite machen konnten. Der Stromkollaps passierte zwar dann nicht, doch der liberalisierte europäische Strommarkt zerstört weiterhin das Geschäft mit dem Strom aus Wasserkraft. Auch die Werke im Kanton Bern sind bedroht. Die zuständige Regierungsrätin Barbara Ecker will den Grosswasserkraftwerksbetreibern deshalb nun einen Rabatt auf den sogenannten Wasserzinsen geben. Ist die Wasserkraft in Bern too big to fail?
Sie ist nicht too big to fail, aber sie ist für den Kanton Bern außerordentlich wichtig aus energiepolitischer Sicht. Es ist eine erneuerbare Energiequelle und auch, was jetzt das Oberland anbelangt, aus volkswirtschaftlicher Sicht.
12 Grosswasserkraftwerke im Kanton Bern zahlen jedes Jahr über 40 Millionen Franken in die Staatskasse ein. Jetzt sollen sie um gut einen Zehntel der Kosten, also rund 4 Millionen Franken, entlastet werden. In Zukunft soll der Wasserzins noch weiter gesenkt werden können, um Investitionen anzukurbeln oder um Wasserkraftwerke aus wirtschaftlichen Notlagen zu befreien. Alle diese Massnahmen sind zwar temporär hilfreich, doch sie ändern nichts an der Tatsache, dass der liberalisierte europäische Strommarkt auch einen Einfluss auf das Stromgeschäft im Nicht-EU-Land Schweiz hat. Dreckiger Kohlenstrom ist im Moment so billig, dass sich Wasserkraft fast nicht mehr lohnt. Noch mehr Massnahmen, um die Berner Wasserkraftwerke zu schützen, lägen aber im Moment nicht drin, sagt Energiedirektorin Barbara Ecker.
Das ist das, was der Kanton Bern mit den Rahmenbedingungen für die Wasserkraftwerke, für die Grosswasserkraftwerke machen kann. Das machen wir jetzt. Wir haben keine weiteren Pläne in der Schublade, weil ein Gesetz zu erarbeiten und umzusetzen geht ja relativ lange. Also wir haben diese Rahmenbedingungen jetzt mal so, geben wir in die Pipeline, entscheiden wird ja der Grosse Rat darüber. Ich muss einfach sagen, für mich ist eigentlich die energiepolitische Sicht genauso wichtig. Oder wir müssen uns ja im Kanton Bern überlegen, was wollen wir? Wollen wir einheimische erneuerbare Energie oder wollen wir dreckigen Kohlestrom aus Deutschland? Ich bin ganz klar für das Erste.
Auf Druck der EU scheint aber die Kollegin von Barbara Ecker auf Bundesebene Doris Leuthard an der Strommarktliberalisierung festzuhalten. Bis in 2 Jahren soll auch der Markt in der Schweiz liberalisiert sein. Schon jetzt ist der Markt offen für die grossen Spieler. Mit der Folge, die Preise werden in der EU diktiert, die Schweizer Stromkonzerne müssen sich anpassen. Neben billigem, dreckigem Strom aus Kohlekraftwerken bedient sich der Markt auch an Wind- und Sonnenenergie, die in Deutschland subventioniert ist. Mehr Subventionen für diese Energieformen sind allerdings im Kanton Bern nicht geplant, sagt Regierungsrätin Barbara Egger.
Die Windproduktion, die kleinen Wasserkraftwerke und die Solarproduktion, die erhalten ja seit Jahren Beiträge aus der KEF und das hat sich bewährt und von dem her glaube ich nicht, dass die noch zusätzlich Unterstützung brauchen.
Der Ball liegt jetzt beim Grossen Rat. Möglich sind noch ein Referendum und eine Volksabstimmung. In gut einem Jahr sollen dann die Berner Grosswasserkraftwerke auch rückwirkend von Abgaben entlastet werden. Im schlimmsten Fall müssen Steuerzahlende sich darauf gefasst machen, dass sie in Zukunft noch mehr zur Kasse gebeten werden, um die Launen des liberalisierten Strommarkts auszubaden.
Rabe Info.
Kenias Machthaber sind wohl definitiv fein raus. Letzte Woche hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag das Verfahren eingestellt gegen Kenias amtierenden Vizepräsidenten William Ruto. Warum? Weil Zeugen bedroht und geschmiert wurden und so ein geregeltes Verfahren nicht möglich war. Exakt dasselbe passierte vor 1,5 Jahren schon. Damals mit dem Verfahren gegen den amtierenden kenianischen Präsidenten Uhuru Kenyatta. Beiden wurden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Beide sitzen in Kenia nach wie vor fest im Sattel. Kasheke Gashehe, Menschenrechtsverteidiger aus Kenia, erstaunt das wenig. Es widerspiegelt das derzeitige Klima in Kenia. Ein Klima der Repression und der Straflosigkeit. Trotz aller Gefahren und Schwierigkeiten engagiert sich Kasheke Gashehe seit bald 20 Jahren im Bereich Menschenrechte. Seine Motivation zieht er aus seinen persönlichen Erfahrungen mit ethnisch motivierter Gewalt, mit Polizeigewalt und Unterdrückung. Dies erzählt er im Gespräch mit Wilma Rall.
Originally I come from Rift Valley of Kenya, where is a rural area.
Ursprünglich komme ich aus dem Rift Valley, einer ländlichen Gegend. 1992 floh ich ins Armenviertel Matare am Rande der Hauptstadt Nairobi. Weil, als die Regierung das Mehrparteiensystem einführte, brachen im Rift Valley gewaltsame ethnische Konflikte aus. In Nairobi musste ich mich selber durchschlagen und fing an, Autos zu waschen. Wir wurden ständig von der Polizei weggeschickt, angegriffen und verhaftet. So entstand mein Bewusstsein für Menschenrechte und ich versuchte, mich mit der Menschenrechtsbewegung zu verlinken, um gegen die Polizeibrutalität zu kämpfen.
To campaign against police brutality.
Warum hat euch die Polizei davon abgehalten, Autos zu waschen?
Due to corruption, police would want to collect money from our being paid during car wash, and this was very horrible because it's the same money that I was using to support myself.
Wegen der Korruption. Die Polizei wollte, dass wir ihnen Geld abgeben, aber ich brauchte das Geld, um zu überleben. Es war sehr schlimm. Darum habe ich Posters von Menschenrechtsorganisationen aufgehängt, dort, wo wir die Autos wuschen. Seither respektierten mich die Leute im Armenviertel als Verteidiger der Menschenrechte. Später arbeitete ich in verschiedenen Bereichen, organisierte Kampagnen gegen Umweltzerstörung, gründete Jugendgruppen, die sich zum Beispiel für eine neue Verfassung einsetzten und engagierte mich in einem Projekt für Folteropfer.
And from that time I have never left the space of building grassroots social movement.
Letzte Woche hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag den Prozess eingestellt gegen den amtierenden kenianischen Vizepräsidenten William Ruto. Ruto war wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt, Mord, Vertreibung im Nachgang der Präsidentschaftswahlen 2007. Das Gericht kam dann aber zum Schluss, es sei kein geregeltes Verfahren möglich, weil zahlreiche Zeugen eingeschüchtert und bedroht worden sind. Wie haben Sie diesen Entscheid aufgenommen?
What did you feel?
As a somebody who has been in the struggle for constitutional change and fighting impunity. It's very sad because Kenya has been making 3 steps forward and 2 steps backward.
Für jemanden, der sich seit Jahren für eine neue Verfassung und gegen Straflosigkeit einsetzt, ist das sehr traurig. Kenia machte 3 Schritte vorwärts und dann wieder 2 Schritte zurück. Im Jahre 2002 kam eine sehr progressive Regierung an die Macht mit der Unterstützung der sozialen Bewegungen. Es gab viel Hoffnung auf bessere Schulbildung, darauf, dass die Grund- und Menschenrechte respektiert werden. Aber die Jahre zogen ins Land und es passierte gar nichts. Die Regierung erodierte, es gab immense Korruption und dann kam die Gewaltwelle nach den Präsidentschaftswahlen 2007, 2008. Der Fall von William Ruto ist die pure Form von Straflosigkeit. Es ist ein sehr schlechtes Signal. Für mich war das sehr demoralisierend. Ich glaube, Kenia muss noch lange für Demokratie kämpfen. Und ich glaube, Kenia muss sich darauf vorbereiten, weil, ob wir es wollen oder nicht, Kenia muss demokratisiert werden.
I think it's for Kenya to prepare themselves for this, because whether we like it or not, Kenya must go through a democratic transition.
Nicht nur das Verfahren gegen den amtierenden Vizepräsidenten William Ruto hat der Strafgerichtshof in Den Haag eingestellt. Vor zwei Jahren passierte genau dasselbe mit dem Verfahren gegen den amtierenden kenianischen Präsidenten Uhuru Kenyatta. Kenyatta und Ruto waren beide mitverantwortlich für die Gewaltwelle 2007-08, wo über 1.500 Menschen gestorben sind. Sie selber, Gasheke Gashehe, haben damals außergerichtliche Hinrichtungen dokumentiert. Was genau umfasste ihre Arbeit?
For a long time in the area that we live, like Mathare and different places in former settlement, there have been widespread extrajudicial killing. And in 2007,
in den Elendsvierteln rund um Nairobi gibt es immer wieder außergerichtliche Hinrichtungen. Im 2007, 2008 benutzte das Regime die Polizei vor Ort, um mit massiver Repression und Gewalt den Widerstand gegen Wahlfälschungen zu brechen. Daraufhin wurde die Kommission für Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung ins Leben gerufen. Sie arbeitete mit dem kenianischen UN-Sonderberichterstatter für außergerichtliche Hinrichtungen zusammen. Meine Aufgabe war es, zu dokumentieren und ihnen die Fälle zukommen zu lassen. Einige der Opfer und ihre Familien kannte ich persönlich. Sie kamen aus meiner Gemeinschaft.
Some of those people who were victims of extrajudicial killing, I knew them. So I would document those cases and also pass them to human rights lawyers and keep showing that there is this gross human rights violation happening in my community, which were linked to security agencies.
Aufgrund dieser Untersuchungen entstand die Forderung an die kenianische Regierung, die Sicherheitskräfte von Grund auf zu reformieren. Wurde da bis heute irgendetwas umgesetzt?
Ja, due to the outcry for the people against extrajudicial killing, the UN Special Rapporteur for
Der UN-Sonderberichterstatter forderte eine Reform der Sicherheitskräfte und des Justizsystems. Er verlangte, dass der Justizminister und die oberste Führung der Polizeikräfte zurücktreten. Aber da ist gar nichts passiert. Die Kommission für Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung wurde gegründet, um die massive Korruption innerhalb der Polizeikräfte einzudämmen. Auch dort ist nichts passiert. Weil unsere Regierung nicht an den demokratischen Wandel glaubt, hat sie von den Empfehlungen nichts umgesetzt.
Due to lack of a leadership that believe in democratic transition, all those recommendations that were proposed have not happened.
You say that the situation Die Situation hat sich also nicht verändert seit 2013, seit der neuen Regierung. Die Sicherheitskräfte sind so korrupt wie vorher. Was sind denn heute die größten Herausforderungen bei Ihrer Arbeit im Menschenrechtsbereich?
Yeah, we have tried with other grassroots human rights defenders, social movement and platform that are coming up to raise a voice against corruption.
Wir versuchen weiterhin die Basis zu mobilisieren, dass sie ihre Stimme erhebt. Wir organisieren soziale Proteste gegen Korruption, gegen den riesigen Sicherheitsapparat. Doch es wird immer schwieriger, der Druck ist immens und immer wieder ziehen sie uns vor Gericht, was sehr viel Geld kostet, das dann anderswo fehlt. In Kenia im Bereich der Menschenrechte tätig zu sein, braucht sehr viel Mut und Leidenschaft. Wir versuchen unser Bestes, wir haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, weil wir wissen, die Zukunft gehört der kenianischen Jugend.
And to do human rights work need a lot of courage and passion. But we are trying our best. We have not lost hope because we know the future is with the many young people of Kenyans.
Der Wandel muss also von unten kommen, sagen Sie, nicht von oben, von der Regierung.
And that's when I was talking about, I'm involving as a coordinator for Mathare Social Justice Center.
Ja, als Koordinator des Mathare Social Justice Centers im Armenviertel Nairobis sehe ich das sehr stark. Wir haben verschiedenste Kampagnen gegen Landraub, illegale Verhaftungen, außergerichtliche Hinrichtungen oder für das Recht auf Familienplanung. Mit solchen Kampagnen versuchen wir Raum zu schaffen, um stärker zu werden. Und hoffentlich haben auch wir bald ein Gemeinschaftsradio wie eures, mit dem wir unsere Stimmen erheben können.
And we are trying to build this space to become strong. And I hope in the future also we have a community radio like this one that can amplify our voice.
Gasheke Gashehe engagiert sich seit bald 20 Jahren im Bereich Menschenrechte in Kenia. Er weilte auf Einladung von Peace Brigades International hier in der Schweiz.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's am Mittwoch, wie immer, um 11. Zum Nachhören gibt's das Info als Podcast unter www.rabe.ch. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Micha Spahr und Wilma Rall. Und am Mikrofon verabschiedet sich Karin Bachmann. Ich wünsche euch weiterhin einen spannenden Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.